Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Videos. Wochensicht ist mal die Woche 19, 2012. Und ja, wie immer habe ich für euch ein paar Themen recherchiert. Jetzt ist in der letzten, also gestern, ja, beispielsweise und heute auch, noch einiges passiert, beziehungsweise was heute passiert, wissen wir noch gar nicht, wie da die Ergebnisse sind. Ja, heute wird ein Urteil erwartet, Oracle gegen Google. Kann ich leider jetzt noch nichts dazu sagen. Gestern Abend hat festgestanden, wer der Wahlsieger in Frankreich ist, warum das auch hier ein Thema bei der Rios Wochensicht sein wird. Das werde ich euch auf jeden Fall nächste Woche sagen, weil die Woche ist, also wie gesagt, ist gerade gestern passiert, ist zu knapp. Ja, ich konnte da nicht weiter recherchieren, wichtige Sachen, die vorher noch abzuklären sind. Deswegen verschiebe ich es leider auf nächste Woche mit, also Thema Sarkozy Hollande und das mit Oracle und Google, klar, muss ich auf nächste Woche verlegen. Dennoch die Woche auch interessante Themen. Es war auch die Republika, ja, oder Republika, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, hat ja stattgefunden. Und diese ziemlich erfolgreiche und auch international schon angesehene Messe, kann man ja nicht sagen, eine Konferenz eher, ja, für Blogger und Online-Journalisten, was ja eigentlich das Gleiche ist, und auch Vertreter von den alten Medien sind da vorhanden, ja, sind da zugegen, und da kommen immer wieder sehr interessante Diskussionen auf, die durchaus ertragreich sind. Ja. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt erstmal an ein Thema ansprechen, das immer wieder mal aufflackert und auch gern, ich sag mal, missbraucht wird, um besondere Zensurmaßnahmen versuchen zu rechtfertigen damit, ja. Und das Thema ist Mobbing-Attacken von Schülern im Internet. Wie gerne würden doch die verschiedenen Stellen da eine Möglichkeit haben, das zu unterbinden mit ja, Zensurmöglichkeiten. Fakt ist, Mobbing, richtig gezieltes Mobbing, ist online sowie offline strafbar. Ich glaube, da sind sich alle Experten einig, und man muss das Thema Mobbing auch auf jeden Fall sehr, sehr ernst nehmen, auch im Internet. Allerdings darf man es nicht zu ernst nehmen, denn man muss die Kirche auch im Dorf lassen. Die Mobbing-Attacken im Internet sind alles andere als schön, und die können Auswirkungen haben, die müssen bekämpft werden. Viel wichtiger ist allerdings das Mobbing im realen Leben. Denn was man gerne so vergisst bei diesen ganzen Diskussionen, oh, das Internet und was dort viel Verbrechen passiert, ja, also das beschränkt sich dann eben meistens auf, sagen wir mal, geistige Verbrechen, wenn man das so überhaupt sagen kann. Ja, das ist jetzt ein Begriff, der ist mir jetzt gerade so in den Sinn gekommen. Das heißt Verbrechen, die keine körperliche Gewalt beinhalten, sondern geistige Gewalt. Das ist schlimm, aber man muss doch eben auch eine Relation sehen. Man kann zum Beispiel sowas nicht härter bestrafen wollen als beispielsweise die Tat in der Realität, die eben auch oftmals mit körperlicher Gewalt verbunden sind. Und das ist ja eigentlich das Schlimme daran, dass es hier bewusst, würde ich mal sagen, von den Politikern oft so dargestellt wird, als ob das viel, viel schlimmer sei als das Reale. Das Reale wird überhaupt gar nicht mehr diskutiert, das wird gar nicht mehr in Erwägung gezogen, das wird totgeschwiegen sozusagen. Dabei ist eigentlich das immer noch das Wichtigste. Ja. Und es wird auch immer das Wichtigste bleiben. Es nützt nichts, wenn man im Internet niemand mehr überhaupt nicht mehr über einen anderen schimpfen darf, ja, aber im realen Leben darf man dem eine Watschen geben und alle gucken weg. So geht das nicht, ja, und deswegen ärgert mich immer, wenn solche Themen groß aufge bauscht werden, ja. Und natürlich im Visier sind da Social Networks, ganz klar. Ja, aber die sozialen Strukturen, zum Beispiel in einer Schule, sind viel, viel wichtiger. Und die sind, das kann ich aus erster Quelle bestätigen, sind massiv schlechter als alles, was man sich vorstellen könnte in sozialen Netzwerken. Wer da raus ist, der kann sich gar nicht vorstellen, welch ein psychischer Druck die Schüler von allen Seiten ausgesetzt werden. Nicht nur natürlich der Lerndruck, der ist auch schon recht heftig teilweise, sondern eben auch Druck von Mitschülern. Ja. Teilweise so stark, dass die sich überhaupt gar nicht mehr konzentrieren können auf den Unterrichtsstoff. Und es wird nicht weniger, es wird mehr, weil eben die Leute den Fokus verlieren und denken, dass das Böse, das Schlechte sei nur noch im Internet virtuell zu finden, aber nicht mehr in der Schule. Und die Realitäten, und das mag kaum einer glauben, weil es eben nicht so in der Öffentlichkeit mehr publik gemacht wird, sondern alle wollen nur noch hören, wie schlecht und wie schlimm Facebook und Co. sind, ja, für die Kinder. Die Realität ist, dass die Kinder immer noch oft ihr Schulgeld rausgeprügelt bekommen auf dem Schulhof oder auf dem Weg zum Schulhof, dass sogar Lehrer nicht mehr Schüler unter Kontrolle halten können und bedroht werden, dass Schüler systematisch in der Schule gemobbt werden, bis zu einem Punkt, an dem sie schon fast an Selbstmord denken. Das sind die Realitäten, ja, die vorhanden sind an deutschen Schulen. Und gegen die ist dieses Mobbing im Internet geradezu lachhaft für viele. Und sicherlich ist das nicht immer wegzu diskutieren, also die Mobbing-Attacken im Internet sind nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Nur ich denke, dass hier auf jeden Fall nochmal überlegt werden sollte, wo man denn die Schwerpunkte ansetzt. Ja, im Internet irgendwie verleumdet zu werden, ist eine Sache. Aber wenn man körperlich und geistig gemobbt wird in der Schule, direkt an der Quelle, das ist nicht so leicht zu ignorieren wie das Internet. Das muss man auch bedenken. Jetzt komme ich natürlich von Kuchenbacken auf, nein, ich sage es nicht weiter. Doch, ich kann sagen, auf Pobacken, das hört sich besser an. Ja. aber ihr kennt es ja, ich springe da immer gern ein bisschen rum von Hü zu Hott. Yps, Neuauflage, ja. Für die, die dann vielleicht, jetzt versuche ich so, den Übergang zu retten, so gut wie es geht, für die, die dann eben so fertig sind vom Mobben, ja. Die hatten früher immer die Möglichkeit gehabt, abzuschalten. Heute macht man es vielleicht bei WoW. Früher war es das Yps-Heft, das einem da geholfen hat, immer mal wieder so ein paar Minuten aus der Realität zu flüchten in die wunderbare Welt dieses karierten Kängurus, ja, mit den Gimmicks, die es da immer gab. Ja. Ich kann mich da richtig schön dran erinnern. Und diese Rechte von diesem Yps gingen ja 1999 also von Gruner und Jahr an Egmont Ehapa und ja, da war es schon stark im Abflauen. Und ja, 2005, 2006 gab es dann nochmal einen Versuch, das Format neu aufzulegen mit geringem Erfolg. Jetzt wird es nochmal probiert. Und ich finde das schön. Ja, bei Facebook gibt es mittlerweile 43.000 Fans, die sich da zusammengefunden haben, laut dem Heise-Artikel hier. Und es soll jetzt einen Neustart geben für die Erwachsenen. Also Yps, Neuauflage, ja, jetzt als Erwachsenen-Magazin. Ich finde, die Idee ist ganz gut, denn, sind wir ehrlich, ja, sag mal, die Kinder, die sind heute an anderen Sachen interessiert. Und die Generation, die eben das Yps immer toll fand, die könnte vielleicht hier auch so als lustiges Beiwerk damit angesprochen werden. Ich würde es mir jedenfalls mal angucken. Ja, sobald die Aufgabe da rauskommt, werde ich mir das zu Genüge tun. Also der Verlag kam eben auf die Idee, weil bei Facebook so viele Leute dieses Yps noch in den höchsten Tönen loben und da die Tränen nachweinen. Und ja, warum nicht? Sollte man auf jeden Fall berücksichtigen. Genau das hat eben jetzt Egmont Ehapa auch getan. Und ja, ich werde die erste Yps-Ausgabe in diesem neuen Format, ich weiß gar nicht, hier, doch, hier steht's 11. Oktober. Ja, haben wir noch ein bisschen Zeit. Soll das herauskommen für die Männer zwischen 30 und 45. Warum schränkt man das so ein? Naja, egal. Da hat man es besser gefallen von 1 bis 99. Das ist doch besser, ne? Das wäre schöner. Auf jeden Fall werde ich dann diese Ausgabe mit Genuss euch vorstellen und präsentieren im Rahmen des Erlaubten. Ja. Aber ich denke, die zusätzliche Werbung wird üb sicherlich nicht schaden. Dann gibt es hier noch andere Geschichten. Beispielsweise habe ich jetzt gesehen, relativ neu, für die amerikanische Ausgabe von Google News, ja, gibt es jetzt ein neues Schmankerl, das nennt sich jetzt ist mir das tatsächlich entfallen. Gibt es dann sowas? Die Echtzeit-Google-Berichterstattung, genau. Das Live-Coverage von Google Plus. Ja, also Google Plus findet jetzt auch Einzug in Google News in Form von einem Scan, der gemacht wird bei Google Plus über Nachrichten, die aktuell sind. Und dann kann man deutlich sehen, quasi wo hier der Zu oder wo der Zugriff stattfindet von den sozialen Kontakten, die man bei Google Plus eben festgelegt hat. Ich finde es ausgesprochen schön, diese Idee, und die wird sich sicherlich auch großer Beliebtheit erfreuen, denn so kann man zum Beispiel sehen, welche News von den Kontakten beispielsweise angesehen wurde und auch geshared wurde, ja, also veröffentlicht wurde, und auch die Diskussionen, die stattfinden von den verschiedenen Themen. Also ich finde es immer wieder sehr, sehr schön zu sehen und auch sehr, sehr wertvoll, wenn ich ja meine Kontakte bereits habe, ja, das dann eben zu sehen, welche Leute da was gut finden und was die Leute interessiert, weil wenn ich ja meine Kreise hier schon super geordnet habe, dann ist ja auch möglicherweise genau das, was mich interessiert. Und deswegen finde ich das sehr, sehr schön. Also diese personalisierten News sind jetzt mit Google Plus verknüpft worden und so geht es dann ein ganzes Stück weiter. Und ja, somit kommt man dann entsprechend auf dieses Google Plus Echtzeitberichterstattung. Sehr, sehr schön. Also vielleicht eine Alternative jetzt Twitter. Twitter immer noch sehr, sehr beliebt bei den schnellen Nachrichten. Also das heißt, wenn etwas passiert, wo man sich ganz schnell informieren kann, ja, bei Twitter meist sind da schon Nachrichten von der Quelle, noch bevor die TV-Sender da berichten. Das schmeckt denen gar nicht, aber Tatsache. Vielleicht kommt ja Google Plus mit dieser Integration in Google News, da vielleicht jetzt auch noch Twitter ins Gehege. Und die Präsentation von diesen News sieht auch richtig schön professionell aus, viel besser als jetzt mit diesen 140 Zeichen Twitter. Und dann können wir mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich bin da gespannt auf jeden Fall und werde das auch nutzen. Ich habe es heute allerdings erst gesehen, habe mir es schnell angeguckt, aber sie überzeugt mal auf den ersten Blick. Ja. Ist halt sehr schön, dass die eigenen Kontakten, die Leute, die man eingekreist hat, da eben quasi die News mitgestalten. Das, was wichtig ist, erscheint dann eben da. Und wenn man eben, das ist nur Leute hat, die eben für ein bestimmtes Thema sich interessieren, dann sind auch diese Themen sehr, sehr schnell zu sehen und möglicherweise interessiert es einen dann auch. Ja. Dann noch was habe ich hier über Samsung. Ich habe es ja schon angedeutet, wie sich die Zahlen entwickeln auf dem Smartphone-Markt. Das tue ich immer mal wieder erzählen. Ja, und ich glaube, ich habe es auch schon mal im Ancast erwähnt. Jetzt ist es auch offiziell. Das Marktforschungsinstitut Comscore und Focus berichtet, dass dieses Jahr im März 24% der deutschen Smartphone-Nutzer ein Samsung haben. Ja. Damit ist Samsung vor Apple und Nokia. Bisher war Nokia der Platzhirsch vor Apple und Samsung und da hat sich's also jetzt gedreht. Nokia ist nur noch Dritter, übrigens mit einem recht großen Abstand, würde ich mal sagen. Und dann ganz weit abgeschlagen ist es dann natürlich HTC, Sony und BlackBerry, wobei HTC mit 10,5% immerhin auch noch mit dem riesen Android-Anteil punkten konnte. Aber dennoch mit 24% ist Samsung vorne, 22,4% hat ein iPhone, 21,6% hat Nokia. Ja. Und das hat Auswirkungen. Ich selbst habe es ja schon gesagt, weltweit war es übrigens schon längere Zeit so. Ja, auch wenn es immer wieder gerne so, ja, man wollte es nicht gerne wahrhaben. Ja, es ist aber nun mal so. Und Android hat also hier ganz klar aufgeholt. Und es ist auch ganz klar, dass Samsung mit Android den Hauptschub bekommen hat. Hier, das ist ganz klar zu sehen. Und das Galaxy S3 ist ja jetzt auch vorgestellt worden. Im Ancast gibt es übrigens später noch mehr darüber zu hören. Ancast.netcast.com, wenn euch das interessiert, über das Galaxy S3, das neue Flaggschiff von Samsung. Und Samsung setzt nach wie vor voll und ganz auf Android. Das haben sie immer und immer wieder bewiesen. Ja, also da ist für mich kein großes Erstaunen. Für andere wird jetzt eine Welt zusammenbrechen, die sich immer wieder gesträubt haben dafür und gesagt haben, ja, USA, ja, die Welt, aber nicht in Deutschland, nicht in Deutschland. Ja, ich sag einfach mal Augen auf, ja, wenn man so draußen herumläuft und dann sieht man das mittlerweile, wie sich das gedreht hat. Also noch vor ja, einem Jahr ungefähr hat man deutlich gesehen, dass Samsung und auch andere Android-Handys in Deutschland zwar schon sehr beliebt waren, immer mehr sind aufgetaucht, aber man hat es doch gesehen. Ja, aber wenn man jetzt heute mal guckt auf eine große Veranstaltung, ja, früher war es so, dann hat man so die Reihen gesehen und ja, dort iPhone, 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 ja, da kann man Android und wieder iPhone, ja, und heutzutage ist Android, Android, Android und dann haben wir wieder ein iPhone und dann Android, Android, Android. Ja, und davon sind halt auch viele, viele Samsung-Geräte zu sehen. Gut, der Europäische Gerichtshof, der hat letzte Woche was entschieden, das kam für mich vollkommen unvorbereitet. Wahrscheinlich hat man deswegen auf große Berichterstattungen verzichtet, weil man sich das gar nicht vorstellen konnte, dass so ein Urteil gefällt wird. Und es ist tatsächlich passiert. Das ist ein großer Fortschritt für die Softwareentwicklung, für die freie Softwareentwicklung auch. Ja. Und zwar ging es bei der Auseinandersetzung zwischen dem SAS-Institut und einer Firma, die sich World Programming Limited heißt, WPL, ging es darum, dass eben festgestellt werden sollte, ist kompliziert, oder ob bestimmte Funktionen einer Programmiersprache geschützt werden könnten. Ja. Vor allem, dass ein Computerprogramm zugrunde liegende Ideen so geschützt werden könnten. Das wurde verneint. Also Programmfunktionen und Ideen zu Programmfunktionen, ja, sind nicht durch ein Urheberrecht schützbar. wörtlich meinte der, wie heißt der Bot? Yves Bot, der Generalanwalt Yves Bot, in seinem Antrag, dass die Funktionalitäten eines Computerprogramms als solche nicht durch das Urheberrecht geschützt werden können, da sie dasselbe sind wie Ideen oder nahezu dasselben von der Art her dem nahekommen und deswegen nicht schützbar sein. Und die Entscheidung fiel dann auch so aus, weder die Funktionalität eines Computerprogramms noch die Programmiersprache oder das Dateiformat, die im Rahmen eines Computerprogramms verwendet werden, um bestimmte Funktionen des Programms zu nutzen, sind eine Ausdrucksform dieses Programms. Und daher seien sie eben nicht schützbar mit dem Urheberrecht. Und das würde auch im Sinne der EU-Richtlinie 91/250 EWG stehen. Und damit ist das eben nicht möglich. Und die nationalen die nationalen Gerichte sind eben jetzt an diese Interpretation des Europäischen Gerichtshofs gebunden. Und das ist so gut wie das Aus der Software, nicht der Softwarepatente, aber das wird sicherlich Einfluss haben auf Softwarepatente. Allerdings ist es das Aus des Copyrights für bestimmte Programmroutinen und Funktionalitäten von einem Computerprogramm. Interessant wurde auch, ist auch, dass das Dateiformat nicht schützbar ist. Und das könnte wiederum noch schwerwiegende Auswirkungen haben. Wir denken da nur an die Problematik von verschiedenen Formaten im Bereich FAT-Dateisystem, beispielsweise FAT-Dateisystem, ja, VFAT und so weiter. Da gab es Unsicherheiten. Auch die könnten jetzt hier mit dem Urteil fast ausgeräumt sein. Wie sich das weiterentwickelt mit verschiedenen Containerformaten, wie zum Beispiel MPEG, auch da wird sich dann zeigen, ob dieses Urteil da auch Einfluss haben kann. Wie gesagt, Patente sind direkt davon eigentlich nicht angesprochen. Ja, also nicht gleich in zu großen Jubelstürmen ausarten, denn Urheberrecht, also Copyright und Patente sind getrennte Systeme. Allerdings könnte durch dieses Urteil eben auch Auswirkungen vorhanden oder könnte es Auswirkungen geben auf das Patentrecht und auf die Rechtsprechung im Patentwesen. Genau. Also man darf hoffen, dass hier vielleicht jetzt ein bisschen liberaler diese ganzen Sachen gehandhabt wird. Und ja, wieso eigentlich nicht? Hier habe ich noch eine schöne Meldung. Und zwar, ich habe ja schon angesprochen, die Republika war ja die letzte Woche in vollem Gange. Und ehrlich gesagt, ich habe mir hier von diesem Artikel eigentlich nur die Schlagzeile groß angelesen: Geschäftsbedingungen für den digitalen Dorfplatz. Also so die Regeln, die man so aufstellen kann. Namhafter Autoren, ja, waren da wieder zugange und auch Blogger und Twitterer. Also Blogger Sascha Lobo hat da gesprochen von von dunkelgrauen Zonen, die es da noch gäbe. Ja. Wo zum Beispiel unklar hatten bei Facebook, ja, ob die dortigen Geschäftsbedingungen eben tatsächlich gültig sind, ja, oder ob da noch das Grundgesetz zählt. Grundgesetz müsste eigentlich immer zählen. Ja. Also es wurde auf hohem Niveau da diskutiert und versucht, ein Gerüst anzustoßen, wie sich das anhört, ein Gerüst aufzubauen, nicht anzustoßen, wobei das vielleicht manchmal gar nicht schlecht wäre, ein Gerüst aufzubauen an Regeln, ja, die festgelegt werden sollten über diese Netzwerke oder für diese Netzwerke. Und da ist gleich mal wieder bei mir so ein Klick hat es da gegeben. Und ich finde, man sollte erstmal die grundlegenden Probleme, gerade im Bereich Blogging, bei uns ansprechen. Solange, ich muss ganz ehrlich sagen, solange bei uns ein Impressum mit Name und Anschrift öffentlich Pflicht ist, bedarf es keiner weiteren Diskussion mehr über irgendwelche Regeln in diesen Dorfplätzen, ja, wie es so schön heißt. Ich finde, man müsste erstmal sehen, dass das Veröffentlichen von einem Impressum so ziemlich das Schlimmste ist, was es gibt. Für den Blogger, für den Datenschutz und für die freie Meinungsäußerung. Ja, ganz klar. Amerikanische Blogs florieren nicht nur deswegen, weil Leute Meinungen äußern können, ohne dass sie hier mit ihrer Privatanschrift rumfungieren. Ja, das mag vielleicht auch für viele eben kein Thema sein. So große, sage ich mal, Blogger, wie zum Beispiel eben Sascha Lobo und andere, ja, zum Beispiel, wie heißt der nochmal, vom Spreeblick, ja, also, ihr wisst, was ich meine, ja. Diese Leute, die haben zwar ihre Blogs, die sie als private Blogs kennzeichnen, aber dann doch noch eben einen Firmenhintergrund, ja, wo man eben nicht unbedingt seine private Anschrift, seine private Telefonnummer veröffentlichen muss, sondern kann eben auch zum Beispiel die Firmenadresse nutzen. Da ist es nicht so schlimm, aber Leute, Blogging ist auch etwas, was Privatleute machen können. Und ich kann nicht verstehen, wie man ernsthaft über die Leute herziehen kann, die bei Facebook und Google Plus und Twitter alle Sachen raushauen, ja, Sachen raushauen, Themen tweeten, was einem wichtig ist, die Privatsphäre quasi, die Hosen runterlassen auf Facebook, Twitter. Dort steht meine Adresse nicht drin. Gleichzeitig sind die Blogs dann als, ja, das ist ja okay, die gibt es ja auch schon länger als die Social Networks und das ist ja nicht so schlimm wie bei den Social Networks. Ha, die Idioten bei Facebook, was die alles von sich preisgeben, das ist ja nicht mehr normal, ja. Und das schreiben die dann in einen Blog und denken, das sei viel besser, als wenn man das auf Facebook tut. Ja, aber in dem Blog steht dann die private Anschrift und Adresse und eventuell sogar Telefonnummer dabei. Und da hat man eine direkte Verbindung. Also das ist überhaupt nicht vergleichbar. Es ist noch nicht mal annähernd so schlimm, bei Twitter oder Facebook halbwegs anonym seine Daten zu veröffentlichen, als auf seinem Blog etwas zu schreiben, wo die Adresse drinsteht. Und gerade hier, ich habe jetzt gerade gestern zum Beispiel im TV gehört, dass es eben wieder Diskussionen gibt, dass man jetzt zum Beispiel auf Demonstrationen Mohammed-Karikaturen verbieten soll zum Schutz der Polizisten. Das sieht man doch mal, wie groß die Gefahr ist. Ja, da werden schon, sollte man schon die eigenen Rechte bekommt man schon eingeschränkt, damit andere Leute geschützt werden. Also die Polizei, ich kann das durchaus nachvollziehen, dass die Polizei hier nicht gerade sehr erfreut ist, wenn sie zwischen den Fronten stehen, ja, und sich das gefallen lassen muss. Aber auf der anderen Seite, wo kommt der Rechtsstaat denn hin, wenn wir dann durch die Gewalt von anderen uns selbst einschränken müssen, ja, damit es nicht eskaliert? Ja, wo. Das sieht man doch mal. Wie kann man denn noch in seinem Blog mit Namen und Anschrift überhaupt ein kritischer Bericht gegen den Islam zum Beispiel veröffentlichen, ja, wenn da die Adresse schon steht? Das ist doch gar nicht mehr möglich. Politische Sachen, man braucht ja gar nicht so weit zu gehen. Ja, politische Sachen auch so. Ja, ich habe schon vor Jahren gesagt, schreibt man was gegen die Rechten, dann kann es passieren, dass einem die Rechten die Tür eintreten. Schreibt man was gegen die Linken, wird da draußen eine Lichterkette vor der Tür gemacht. Also irgendwo muss man auch sich selbst schützen und Datenschutz. Ja, wer Datenschutz fordert, verlangt, der darf nicht für ein Impressum sein, sondern der muss das sehen, dass das so ziemlich das Schlimmste ist, was es für einen privaten Blogger gibt, seine private Anschrift zu veröffentlichen. Und ich weiß, dass viele sagen, ja, wenn du das rein privat machst, der muss es nicht machen. Das ist eben genau die Frage. Das ist eben in der Diskussion. Das ist eben juristisch nicht so einfach zu beantworten. Der Grundtenor herrscht ja, geht ja darum, dass es heißt gewerbsmäßig, nur dass gewerbsmäßig eben nicht definiert ist, wer Geld verdient, sondern gewerbsmäßig ist definiert, wer etwas regelmäßig macht. Und jedes Blog, das halbwegs gepflegt ist, ist dann ein gewerbliches Blog. So. Und da muss man ganz klar sehen, dass es eben so nicht geht. Und außerdem finde ich, dass es auch nicht relevant sein sollte, wenn jemand Google AdSense-Werbung integriert hat oder andere Werbung, die eben da integriert ist. Ich finde, das sollte auch keinen Einfluss haben auf die, sage ich mal, Notwendigkeit eines Impressums. Wenn ein Blog nicht von einer Firma gemacht wird, dann sollte dafür auch keine Impressumspflicht bestehen. Das ist meine Meinung. Und ich kann da auch nur sagen, Leute, passt auf, wenn ihr einen Blog habt und ihr veröffentlicht euer Impressum, ihr gibt mehr Preis, als ihr jemals tun könnt auf Facebook, egal was ihr macht, egal was ihr schreibt oder Twitter. Ja. Das Blog ist direkt mit euch verbunden. Und wenn man genug schreibt, dann kann man auch Rückschlüsse ziehen, ja, auf Sachen, die ihr nicht direkt ausspricht. Der Name ist dann vorhanden. Im Internet. Weltweit abrufbar. Tut's nicht. Also, hier, ne, Bloggen muss mehr geschützt werden. Und dann, wenn die Blogger mehr geschützt werden, dann können wir drüber reden, ob Regeln auf so einem Dorfplatz aufgestellt werden können. Auch im Bereich Journalisten, journalistische Ethik und so weiter. Das können wir gerne in die Diskussion dann aufnehmen. Da bin ich auch sehr dafür, dass eben ein Blogger genau dieselben Pflichten hat wie eben ein Journalist, bis eben auf die Impressumspflicht. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das ausgeklammert wird. Aber dass derjenige dann auch die gleichen Rechte hat wie ein Journalist und entsprechend auch so behandelt wird. Und dazu zählt nicht nur der Presseausweis, der zählt auch dazu, sondern eben auch die Rechte, die politischen Rechte, die, ja, sage ich mal, ich möchte nicht sagen Sonderbehandlungen, ja. Die Journalisten, in Anführungszeichen, die von den alten Medien, haben sich ja mit Rabatt-Aktionen nicht gerade sehr mit Ruhm bekleckert, aber dennoch sollten sie auch den besonderen Schutz genießen, beispielsweise was das Abhören von Telefonen etc. betrifft, die eben richtig Journalisten haben. Man darf eben nicht nur den Leuten die Pflichten auferlegen, sondern man muss ihnen auch gleichzeitig die gleichen Rechte geben. Und da muss auch der Presseverband mal jetzt aktiv werden, der Journalistenverband, um endlich die Blogger gleichzustellen mit den Journalisten. Und dann kann man sich auch unterhalten darüber, dass auch die Regeln beim Bloggen eingehalten werden müssen. Nur wer nicht von einem Journalistenverband anerkannt wird, ja, oder wer nicht als Journalist anerkannt wird, der muss sich auch nicht an die Regeln von Journalisten halten. Ja, der muss sich daran nicht halten. Ansonsten kann man mir das nicht erklären. Entweder ist man Journalist, da muss man sich an die Regeln halten, oder man ist kein Journalist. Ja, da muss man sich eben auch nicht an diese journalistischen Ethikregeln halten, die auch selbst auferlegt sind und teilweise eben mehr beinhalten, als das Gesetz erlaubt. Also vieles ist vom Gesetz erlaubt, was eben in den journalistischen Ethikregeln, die oft genug auch von den alten Medien verletzt werden, aber eben nicht, ja, verboten kann man ja da nicht sagen, eben nicht geduldet sind. Ja. Und da finde ich, diese Regeln kann man gerne annehmen, aber dann muss man eben auch anerkannt werden. Ja, und zu guter Letzt, sind schon wieder am Ende fast, habe ich noch einen Tipp für euch. Google Easter Eggs. Ich habe da was verlinkt im Artikel. Das müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Google Translate hat jetzt so, naja, ich weiß nicht, ob das gewollt ist oder nicht, eine Beatbox-Funktion. Hört es euch einfach mal an. Ihr müsst dafür auf translate.google.com gehen, dann wählt ihr als Ausgangssprache Englisch aus, dann nehmt ihr mit Copy and Paste diese im Artikel verlinkten Zeichenkette, tut sie reinpasten und dann übersetzt ihr das Ganze auf Deutsch und hört euch das an, ja, wie das ausgesprochen sich anhören sollte. Und dann hört ihr ein schönes Beatbox-Stück. Sehr schön. Ne? Weitere 10 Google Easter Eggs findet ihr auch noch in dem verlinkten Artikel. Ich finde es immer wieder lustig. Und ja, das hat heute wieder mal einen richtigen Smiley auf mein Gesicht gezaubert. Ja. Und zu guter Letzt Noch eine Sache, ich habe es ja eben schon mal kurz angesprochen. Das hat sich jetzt herausgestellt bei einer Untersuchung, das finde ich auch witzig. Deswegen ist das hier am Ende der Sendung als Smiley mit dabei. Religiöse Seiten sind gefährlicher, was Viren und Schadsoftware anbetrifft, als Pornseiten. Ja, Pornoseiten sind nicht so schlimm belastet wie religiöse Seiten. Ja, da kam eine Studie zu diesem Ergebnis, dass eben da deutliche Unterschiede gibt. 15,6% der persönlichen Seiten sind damit belastet und 10% sogar der Business- und Economy-Seiten sind mit Viren und Schadsoftware belastet, während hier nur etwa 2,4% der pornografischen Seiten eben diese Schadsoftware beinhalten. Und das ist ja mal bezeichnend, oder? Ich lasse euch damit in die Woche. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder ja, Informationen habt oder vielleicht auch eigene Beiträge, dann könnt ihr mir die schicken unter Google Plus beispielsweise. Ja, Rios Wochensicht einfach oben in der Suche eingeben, plus Rios Wochensicht und schon findet ihr mich. Und ihr könnt auch eine Mail schicken und da alles anhängen. Und zwar ist es rio@thenetcasts.com. Alle Informationen zur Sendung und auch die Links, ganz wichtig diese Woche über, findet ihr unter wochensicht.senetcasts.com. Immer auf die Mehrzahl 8, ja, senetcasts.com. Habt eine schöne Woche dann auch und vielleicht, ja, wie gesagt, könnt ihr schon mal überlegen, wie ich oder was ich da noch großartig dazu sagen soll zu dem Sarkozy und Hollande und auch zu dem Oracle. Ja, ich bin da heute mal sehr gespannt, was da herauskommt. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, eine schöne Woche wünsche ich euch. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich hört man sich nächste Woche wieder bei der Rios Wochensicht. Bis denn. Tschüss.